Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In einer guten Prise Stadtluft lässt sich offenbar viel erkennen, welche Tiere irgendwo leben, welche Menschen und was sie gerade so machen. Forschende aus den USA schreiben im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution, was sich alles an DNA-Fragmenten aus so einer Probe holen lässt. In Dublin konnten sie zum Beispiel das Erbgut von Cannabis, Schlafmohn und psychoaktiven Pilzen nachweisen. Außerdem konnten sie in Florida Spuren einer Luchsart und einer giftigen Spinne verfolgen. Der Traum der Forschenden ist ein Tricorder wie in Star Trek, also ein kleines Gerät, das in Echtzeit einen Komplettscan der Umgebung liefert. Die Forschenden sagen, dass sie mit ihren Luftanalysen nah dran sind. Sie wollen, dass man bald mit einem tragbaren Gerät solche Analysen in kürzester Zeit machen kann und so zum Beispiel schnell feststellen kann, wie hoch die Artenvielfalt in einem Gebiet ist und welche Allergene oder Krankheitserreger gerade unterwegs sind. Als der Mensch auf das Feuer kam, brachte ihm das viele Vorteile: Wärme, Licht, Schutz vor Tieren und die Möglichkeit zum Kochen. Seit rund 400.000 Jahren ist das Feuer nicht mehr wegzudenken. Doch was war das erste Motiv für seine Nutzung? Zwei Archäologen der Uni Tel Aviv haben die Theorie: Frühe Menschen wollten große Jagdbeute als Räucherfleisch oder Trockenfleisch haltbar machen und sicher aufbewahren. Die Archäologen haben 9 sehr frühe archäologische Stätten mit den ersten Feuerspuren analysiert, in Afrika, Israel und Spanien. An allen fanden sie Überreste von großen Jagdtieren. So ein Elefant oder ein Nilpferd konnte eine Menschengruppe für rund einen Monat ernähren, allerdings nur, wenn das Fleisch nicht verdarb oder von Raubtieren geklaut wurde. Als Schutz und zum länger haltbar machen ihrer Beute haben die Urmenschen dann Feuer gemacht, argumentieren die Archäologen. Ein bisschen gekocht oder gebraten haben sie damit vielleicht auch, aber das war eher nebenbei. Nur dafür hätte sich der Energieaufwand des Feuermachens nicht gelohnt, meinen die Forschenden. Ein Bremslicht vorne am Auto klingt erstmal komisch. Ein Forschungsteam der TU Graz in Österreich ist aber überzeugt davon, dass es dadurch deutlich weniger Unfälle geben würde. Das Team hat zusammen mit Fachleuten aus Bonn 200 echte Unfälle untersucht an Straßenkreuzungen in Österreich. Die Forschenden sagen, bis zu 17% der Crashs hätten verhindert werden können, wenn es auch vorne am Auto eine Bremsleuchte gegeben hätte. Die Forschenden haben dafür die Unfälle noch einmal durchgespielt. Sie gehen davon aus, dass sich die Reaktionszeiten der Beteiligten verbessern, weil sie durch das extra Bremslicht erkennen können, wenn ein Auto bremst und auch nach einem Stopp wieder anfährt. Das Bremslicht vorne soll nach den Vorstellungen der Forschenden nicht rot, sondern grün sein. Für noch mehr Sichtbarkeit wünschen sie sich sowas auch an den Seiten von Fahrzeugen. Museumssammlungen bieten immer wieder überraschendes Potenzial für neue Forschung. Das zeigt eine Studie im Fachjournal PNAS. Darin nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tierpräparate aus Naturkundemuseen, um nachzuvollziehen, wie sich die Umweltverschmutzung über die Zeit verändert hat. Zum Beispiel haben sie 2 Präparate von Spatzen aus dem industrielastigen Rust Belt der USA analysiert. Eins aus dem Jahr 1906, eins aus dem Jahr 1996. Das ältere Spatzenexemplar hatte eine Rußschicht von der starken Kohleverbrennung damals. Das neuere Exemplar hatte keine solchen Ablagerungen. Die Forschenden meinen, dass Museen so helfen können, Datenlücken bei der Umweltforschung aufzufüllen. Es gibt aber auch Nachteile. Die Zahl der Tierpräparate in Museen ist beschränkt und für die Analysen muss man sie zerstören oder zumindest beschädigen. Im September vor 2 Jahren hat es einen Mega-Tsunami gegeben, von dem kein Mensch was gesehen hat. In einem unbewohnten Fjord in Ostgrönland hat es einen massiven Erdrutsch gegeben. Ein ganzer Berggipfel stürzte ins Wasser und löste dadurch eine Welle aus, die am Anfang bis zu 200 Meter hoch war. Sie schwappte als stehende Welle, als eine Seiche in dem Fjord tagelang hin und her. Forschende nahmen sie auf Messgeräten, wie ein Dauererdbeben war. Augenzeugen gab es nicht, die Schäden wurden erst später gesehen. Bisher ist der Megatsunami nur mit den Erdbebendaten nachgewiesen worden. Ein Team liefert jetzt im Fachmagazin Nature Communications noch Satellitendaten nach. Eine NASA-Sonde hatte zufällig in den Tagen der Katastrophe Messungen durchgeführt. Die bestätigen die Daten bisher, dass eine Riesenwelle mit etwa 8 Metern Höhe nahezu im Minutentakt in dem Fjord hin und her schwappte und das tagelang. Es gibt Pflanzensamenmischungen mit Bienensymbol oder dem Hinweis bestäuberfreundlich zu kaufen. Die sollen besonders viele Bestäuberinsekten anziehen. Forschende haben jetzt untersucht, welche Samen da am besten drin sein sollten, konkret fürs Vereinigte Königreich und Nordeuropa. Für die Studie im Fachjournal Plants, People, Planet haben sie mehr als 400 Studien zu Pflanzen und Insekten ausgewertet und Anbauversuche mit Samenmischungen gemacht. Dabei beobachteten sie, wie viele Bienen, Hummeln und Schwebfliegen kamen. Auf dieser Basis empfehlen die Forschenden jetzt einen Mix aus einheimischen britischen Pflanzen wie der Schafgarbe und eingewanderten Pflanzen wie dem marokkanischen Leinkraut. Tatsächlich ist so ein Mix besonders effektiv, weil die Blütezeit länger wird und besonders viele Insekten kommen. Und auch fürs Auge bieten die Mischungen viel, sagen die Forschenden. Sie teilen ihre Daten für die weitere Forschung, damit sich auch für andere Regionen die bestäuberfreundlichsten Samenmischungen finden lassen.
Deutschlandfunk Nova.